Feinschmeckertouren, Folge 396.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Dieses Mal begleitest du uns live mit auf eine Tour durch eine norditalienische Stadt, nämlich Mantua oder in Italienisch Mantova. Und was wir hier alles erleben, was es hier zu besichtigen gibt, und wir wissen schon, davon gibt es jede Menge, das wirst du eben live mit uns erleben. Und deshalb starten wir mit dir die Tour damit, dass du natürlich erstmal in diese Stadt kommen musst und auch parken musst. Und da hat uns der Inhaber in unserer netten Übernachtungsdestination im Agriturismo einen Plan über Mantua überlassen und uns auch gleich diesen heißen Tipp zum Parken gegeben. Und zwar kannst du Folgendes machen. Es gibt einmal das Stadio Comunale Martelli. Das ist ein öffentlicher Parkplatz, da kannst du parken. Oder so wie wir sind zum Campo Canoa gefahren. Der liegt außerhalb der Stadt, nämlich auf der anderen Seite des Flusses bzw. des Lago di Mezzo und Lago Inferiore und wird verbunden durch eine wunderschöne Brücke, über die man in diese Altstadt kommt. Aber bevor du dahin kommst, kannst du eben auf diesem Parkplatz Campo Canoa kostenlos parken und alle 12 Minuten fährt ein Bus-Shuttle, der dich direkt vor den Eingang des Palazzo Ducale bringt. Und das ist schon mal, wenn man daherfährt in diese Stadt über diesen beiden Laghi und diese wunderschöne Brücke mit Blick auf das alte Castello di San Giorgio, ein echt imposanter Blick und lässt darauf ja hoffen oder warten, was man in dieser sehr alten Stadt alles erleben kann. Und wir stehen jetzt eben wirklich direkt unter den Arkaden des Palazzo Ducale. Im Hintergrund befindet sich der Ausgang, wo man eine Tour buchen kann, wo man alles besichtigen kann. Und wir blicken zur Rechten auf den Duomo, also auf den Dom. Und das ist ein sehr imposantes Gebäude und vor allem ist dieser Dom geprägt durch 3 verschiedene Baustile. Der vereint nämlich den Baustil der Gotik, der Romanik und des Barock. Und das lässt sich ganz toll ansehen von hier. Denn von vorne das weiße Eingangsportal ist eben in weiß gehalten, in weißem Stein, schön mit Figuren verziert. Und direkt zur Rechten schließt sich dann der rote Stein, der Mauerstein an, so wie auch die Häuser heute noch gebaut werden in diesem Stein. Und da noch ein Stück weiter kommt dann eben dieser hohe Turm, der auch in rotem Stein, aber in einer anderen Art und Weise gebaut wurde. Also schon ziemlich interessant, wie dieser Turm, obwohl er aus 3 verschiedenen Baustilen, oder vielleicht auch gerade, weil er aus 3 verschiedenen Baustilen besteht, also ja, irre ist anzusehen, wirklich. Wir machen auch ein Foto davon und das kannst du auch bei uns auf jeden Fall irgendwo in den sozialen Medien dann auch finden.
Ja Mensch, Tina, du bist ja völlig begeistert, hast auf Hautatmung umgeschaltet.
Ja.
Ich komme ja kaum zu Wort.
Genau. Doch, hallo. Das gefällt mir. Ich finde es voll schön, die Stadt.
Ja, die Stadt ist wirklich bezaubernd und tatsächlich auch schon noch so ein bisschen ein Geheimtipp. Die Stadt liegt zwischen Verona und Modena, also ja 40, 50 Kilometer südlich vom Gardasee im Prinzip. Aber es ist eine wirklich bedeutende Stadt hier auch in Norditalien. Eine der bedeutendsten Kunststädte hier überhaupt. Ein wahres Juwel von mittelalterlicher und Renaissance-Architektur. Kein Wunder ist das hier natürlich UNESCO-Weltkulturerbe. Das mittelalterliche Herrschergeschlecht, die Adelsfamilie der Gonzaga. Hier kannst du natürlich Geschichte pur atmen. Diese Stadt hat oftmals gewechselt zwischen den Habsburgern, dann war Napoleon da, dann waren wieder die Österreicher da, irgendwann kam es zu Italien und so weiter und so fort. Aber dieses Herrschergeschlecht, was hier lange die Stadt regiert hat. Die haben hier unheimlich viele Bauten errichten lassen, eben auch genau die, über die du hier schon gesprochen hast zum Teil. Und da kannst du auch reingehen in den Palazzo Ducale, da gibt es dann noch mehrere Dinge dazu. Ein Eintrittsticket für alles kostet aktuell 15 Euro pro Nase. Und ja, dieser Platz ist schon echt beeindruckend. Ein richtig großer Platz mit einem Kopfsteinpflaster wie in Freiburg.
Ja, also deshalb der Tipp an dich, wenn du gerne hohe Schuhe trägst, an diesem Tag, an diesem Besichtigungstag, wenn du in diese Stadt fährst, wähle unbedingt flache Schuhe, gute Schuhe zum Laufen. Oder du bist Spezialist oder Spezialistin, mit High Heels hier entlang zu laufen. Also für mich wäre das ein Spießrutenlauf. Übrigens, nur noch zur Vollständigkeit, also Palazzo Ducale beherbergt auch das Castello di San Giorgio, eben dieses Castello, das sich hier anschließt, welches man sieht, wenn man in diese Stadt fährt. Außerdem das nationale Archäologische Museum ist hier drin und die Basilika di Santa Barbara. Das kann man hier alles besichtigen. Burkhard, ich finde, wir sollten jetzt unsere Tour fortsetzen, denn ich blicke hier eben entlang dieses Platzes auf ganz unterschiedliche Häuserfarben und Baustile. Da wechselt sich ab der helle Sandstein, ein weißer Sandstein. Dann diese roten Steine, die oben Zinnen auf den Dächern haben. Dann wird hier links dieses Gebäude gesäumt von einem hohen, viereckig quadratischen Turm. Dahinter erblicke ich eine wunderschöne, runde Kuppel einer Basilika. Mein Blick geht weiter, wieder zu einem Kirchturm, wo ich eine große Glocke drin sehe. Und dann eben wieder zurück zu den Arkaden hier, die den Palazzo Ducale säumen. Burkhard, wo gehen wir hin jetzt?
Wir gehen gleich weiter, Tina, aber ich finde, wir müssen unbedingt noch die Informationen abwerfen, damit du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir mal überhaupt eine Vorstellung von der Dimension dieses Palastes machen kannst. Wir haben natürlich recherchiert. Die einen Quellen sagen 450 Zimmer, die anderen 1000 Räume in diesem ganzen Komplex. Gut, da haben die einen vielleicht die anderen Sachen mit dazugezählt. Du findest hier aber wirklich auch ganz tolle Fresken und Bilder und so von den ganz großen Meistern hier der Renaissance und späteren Zeiten. Das lohnt sich natürlich, wenn du sehr kunstinteressiert bist, dann ist das für dich ein Muss, hier reinzugehen. Aber wir gucken jetzt mal, Tina, würde ich sagen, einfach in den Dom.
Ich bin dabei.
Ja, Tina, dieser Dom, der ist ja wirklich echt beeindruckend. Also ich war schon geflasht von allein der Größe dieses Gebäudes und des Inneren, weil da sind ja noch zwei richtig große Seitenschiffe drin. Das Hauptschiff ist schon riesig groß. Es hat eine tolle Kuppel über dem Hauptaltar. Und ja, es ist einfach beeindruckend. Auch vom Künstlerischen her unheimlich viele Fresken und Bilder von berühmten Künstlern sind da drin enthalten. Du siehst an diesem Gebäude auch die lange, lange, jahrhundertelange Geschichte von dieser Stadt. Während der Hauptteil oder der Ursprungsteil schon im Mittelalter hier gebaut worden ist, ja, auch der Glockenturm wurde es dann im 15. Jahrhundert erst innen noch weiter ausgebaut. Und die Hauptfassade, von der wir jetzt gerade außen stehen, die ist erst aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und dann hast du ja natürlich hier an diesem Bauwerk mehrere verschiedene Stile, was das natürlich auch sehr interessant macht.
Und ich finde interessant, dass die Orgel in diesem Dom, wenn man vor dem Hauptaltar steht, rechts in so einem kleinen Seitenschiff untergebracht ist. Das finde ich total unüblich, weil normalerweise sind die Orgeln in den Kirchen immer in der Verlängerung zum Hauptaltar. Und interessant für mich wäre jetzt mal zu hören, wie die Akustik dann dort in diesem Dom ist.
Ja, das würde mich auch tatsächlich interessieren. Und dieser Dom ist auch ein wirklich wichtiger geschichtlicher Punkt, weil im 11. Jahrhundert es ja tatsächlich die einzige Phase gab, wo es zwei Päpste gab. Zwei Päpste, das war aufgrund der Entzweiung vom deutschen Hof und dem römischen Reformpapsttum. Und hier fand zu Pfingsten 1064 eine Synode statt, in der dieses damalige Papstschisma, wie es auch genannt worden ist, also die Teilung in zwei Päpste, zwei konkurrierende Stellvertreter Gottes auf Erden, was ja eigentlich gar nicht sein kann, auch das wurde hier tatsächlich in dieser Synode aufgelöst und Papst Alexander II. Hat gegen den Gegenpapst Honorius II. Als rechtmäßiger Pontifex bestanden. Man hat ihn hier bestätigt und dann war das Ding erledigt. Da gibt es auch eine Inschrift natürlich hier am Eingangsbereich dieses Doms. Hier weht wirklich der Hauch der Geschichte in dieser Stadt. Naja, Tina, dieser Piazza Sordello, wo der Palazzo Ducale dran steht und auch dieser Dom, der ist ja schon schön und groß. Aber es geht von hier aus auch weiter durch einen Torbogen, wo ja ein Haus drüber gebaut ist, ganz witzig. Aber bevor du hier diesen Platz verlässt, lohnt sich ein Blick in ein überdachtes, flaches, kleines Gebäude. Da steht dran, dass es ein archäologischer Platz ist. Und da findest du hinter Glas, das wird gut sein, nämlich die ganz original alten römischen ja, Gemäuer.
Ja, und die schönen Mosaikböden, das, was eben noch erhalten ist.
So ist es. Dieser Blick lohnt sich unbedingt. Und dann verlässt du den Platz.
Durch den Torbogen in Richtung Piazza Broletto und Piazza delle Erbe. Und Achtung, jetzt wird's richtig spektakulär. Also da kann man ganz viele Fotos von machen, ziemlich beeindruckt sein. Und das unglaublich schön finden. Das ist wirklich, wirklich schön. Hier wechseln sich ganz alte Fassaden ab von Häusern, die bewohnt sind, wo unten eben diese schönen Arkaden liegen mit wunderschönen Geschäften, Restaurants, Bars, Cafés, die einladen, hier zu sitzen. Wir haben heute einen tollen Tag erwischt. Es hat ein bisschen über 20 Grad. Der Himmel ist blau mit ein paar Wolken. Ein perfekter Tag, um diese Stadt ja, zu entdecken. Und das ist wirklich schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum Mantua nie auf unserer Liste bisher war, weil diese Stadt hat es wirklich verdient, dass man die entdeckt.
Ich weiß es.
Wieso?
Weil es ein Geheimtipp ist.
Ach so.
Und den haben wir jetzt eben erst entdeckt.
Genau, also Piazza Broletto, schon ein wirklich schöner Platz, wo man ganz tolle Fotos von machen kann. In der Mitte ist ein kleiner Brunnen, man blickt eben auf diese Türme, man sieht auch schon das Dach wieder von der Basilika, die Sant'Andrea. Und wenn man dann aber nochmal 40, 50 Meter weiter geht, dann landet man eben auf diesem Piazza delle Erbe. Und der ist wirklich fantastisch. Egal, wo man hinblickt, man blickt auf Steine, auf Mauern, die Geschichte bewahren, die viel transportieren können, die auch viel zu erzählen hätten. Und wir stehen jetzt zum Beispiel in so einem Arkadengang und blicken auf die Rotonda di San Lorenzo, eine runde kleine Kirche. Und nebendran ist der Torre dell'Orologio, also der Uhrturm, dann wieder auf den Palast mit den roten Zinnen obendran und zur Linken wieder auf die Basilika di Sant'Andrea, wo wir auch das Eingangstor sehen. Und ja, Burkhard, ich glaube, in die Richtung gehen wir dann auch, weil hier gibt es ja auch wirklich noch viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel geht es hier dann weiter mit der Loggia del Grano Palazzo della Camera di Commercio, also die Loggia von der großen Wirtschaftskammer und dann auch noch die Synagoga Norsa und außerdem das Teatro Sociale und Museo Numismatico. Ja, also es bleibt spannend. Bleibt dran.
Ja, um die Ecke vom Piazza delle Erbe, da ist ja diese Basilika di Sant'Andrea und tatsächlich, wenn du reingehst, wirst du wissen, warum es wirklich die größte Kirche hier in der ganzen Stadt ist. Die ist tatsächlich auch schon im 15. Jahrhundert angefangen worden zu erbauen. Auch von der Adelsfamilie Gonzaga, die ja hier viel gemacht hat. Wobei diese Wahnsinnskuppel erst im 18. Jahrhundert dazu kam. Da gibt es verschiedene Baustile. Gotik, es gibt die Renaissance und ja, zählt halt wirklich zu den schönsten Kirchen hier dieser Stadt, aber auch vor allem ist es die größte. das Innenleben ist schon echt sehenswert. Und diese Basilika, da liegt der berühmte Renaissance-Maler Andrea Mantegna begraben.
Ja, und von da aus, da lohnt sich dann tatsächlich auch der wirklich etwas längere Fußmarsch, der durchaus 1 Kilometer oder 1,2 Kilometer entfernte Palazzo T, den kann man von dort erreichen. Der zählt definitiv zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Wir haben den zwar nicht von innen besucht, aber wir sind ihn einmal von außen abgelaufen, um einfach auch ein Foto von außen zu haben. Der ist sehr imposant, weil der wirklich groß ist. Das ganze Gebäude, wo dieser Palast draufsteht, aber was noch viel, viel größer ist, ist diese Grünanlage. Ein wunderschön angelegter Park säumt dieses Gebäude, wo auch wirklich die Mantovaner nutzen, also nicht nur der Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Wir haben da sehr viele Kinderspielen sehen, die auch mit so ja, besonderen, sagen wir, Kitcars gefahren sind und mächtig Spaß hatten. Das ist der Garten, die Parkanlage, die direkt neben dem Palazzo T steht. Und der Palazzo T, der wurde zwischen 1525 und 1535 von Giulio Romano gebaut, weil Federico II. Gonzaga den haben wollte. Und direkt angeschlossen an diesen Palazzo T ist nochmal eine wunderschöne Grünanlage, das Ippodromo. Und danach kommt dann auch das Fußballstadion von Mantova. Und da angeschlossen ist ein anderer Parkplatz, der auch kostenlos genutzt werden kann. Und von dem aus auch dieser Bus fährt, der hier in der Stadt ein paar verschiedene Anlaufstellen hat, wo man hinfahren kann, wo man kostenlos benutzen kann. Und deshalb ist es ja eine nette Idee gewesen, tatsächlich einen Fußmarsch zu machen aus der Stadt raus, hinunter zum Palazzo T, dort dann wieder einzusteigen in diesen Bus, um wieder hochzufahren zum Palazzo Ducale. Von wo aus man dann eben auch wieder den Bus auf den anderen Parkplatz nehmen kann, nämlich den Campo Canoa. Aber bevor wir in den Bus einsteigen, um zum Parkplatz zu fahren, Burkhard, wolltest du ja noch zwei andere Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Ja, Tina, das eine ist tatsächlich ein Muss, wenn du Motorsport begeistert bist oder dich für Autos interessierst, nämlich das Museo Tazio Nuvolari. Der fliegende Mantovaner, wie er auch genannt wurde, hat von den 20ern bis in die 40er, Anfang 50er Jahre des 20. Jahrhunderts über 350 Autorennen gefahren, hat 161 davon auch gewonnen. Der war mit vielen, vielen Marken unterwegs, mit Bianchi, mit Alfa Romeo. Da hat er mit den technisch eigentlich unterlegenen Fahrzeugen von Alfa die Silberpfeile von Mercedes-Benz platt gemacht und die Rennen gewonnen. Der ist auch für Maserati und Ferrari gefahren und ja, Ferdinand Porsche hat ihn mal charakterisiert als den größten Piloten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das will schon was heißen. Du siehst in diesem Museum viele, viele Medaillen, Bilder und kannst die Geschichte verfolgen. Es steht auch ein altes Auto am Eingang. Das wird offenbar auch ab und zu ausgetauscht, weil als wir drin waren, war ein gelber Citroën da vorne gestanden. In dem kleinen Flyer steht ein roter Fiat aus den 20ern da drin. Und ja, du siehst viele interessante Sachen natürlich auch aus dem Rennstall, eine alte Schreibmaschine. Du siehst viele Bilder, du siehst entsprechend die Auszeichnungen und so weiter. Also ja. Der Mann hat Rennsportgeschichte geschrieben und wenn du dafür dich begeisterst, dann ist es natürlich ein Muss, hier mal da reinzuschauen. Das andere, ein Theater, das ist auf jeden Fall auch ein echter Geheimtipp und ein, finde ich, absolutes Muss, wenn du hier drin bist. Das sogenannte Bibiena Theater, auch Teatro Scientifico genannt, ist wirklich ein architektonisches Highlight des 18. Jahrhunderts. Ein ganz tolles Beispiel für die Rokoko-Architektur und es beeindruckt natürlich heute noch durch seine wirklich außergewöhnliche Eleganz und Schönheit, die dieses Theater entfaltet.
Du merkst schon, dass es ein bisschen älter ist, weil ich bin jetzt mit 1,76 nicht übermäßig groß, aber ich musste mich schon fast etwas bücken, um durch die Gänge ins Plenum zu kommen.
Naja, ich weiß ja nicht, ob du noch 1,76 groß bist tatsächlich. Ich glaube, Burkhard, wir sollten noch mal nachmessen, weil du gehst ja jetzt durchauf auf die Annie Sesanti zu.
Na und? Deshalb bin ich immer noch ein Zentimeter größer wie du.
Also ich finde es wunderschön, dieses Theater. Und es hat mich erinnert an die Bibliothek in Baltimore und diese Balkone, diese Ränge, die da übereinander sind. Schon allein dafür lohnt sich der Besuch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Theater eine sehr, sehr gute Akustik hat. Also spannend wäre, da mal was zu besuchen oder vielleicht so ein Improvisationstheaterstück, so wie wir das mal in London erlebt haben. Das wäre, glaube ich, ein echtes Erlebnis.
Ja, und du kannst ja auch auf der Bühne dort stehen. Dann hast du auch einen Eindruck, aber auch im Saal mittendrin, du hast einen Eindruck schon von der Akustik, wenn da nur irgendjemand in der Ecke sitzt und spricht. Also akustiktechnisch gesehen war das schon ein Meisterwerk. Und der junge Mozart, Wolferl, ja, in dessen Geburts- und Wohnhaus in Salzburg wir ja schon vor vielen, vielen Jahren auch waren, der hat hier einmal gespielt in jungen Jahren, kurz nach der Eröffnung dieses Theaters, und soll total begeistert gewesen sein von diesem Theaterhaus, was er als das Schönste bezeichnet hat, was er bis dahin gesehen hat. Also, das war mit Sicherheit...
Der hatte Geschmack.
Ja, klar. Sicherlich ein tolles Highlight gewesen. Schade, dass es davon keine Tonaufnahmen gibt. Das gab es ja noch nicht, die Technik, aber das wäre wahrscheinlich super interessant gewesen.
Ja, und apropos Highlight, also mein Fazit über die Stadt Mantua ist, dass man diese Stadt unbedingt einmal im Leben besuchen soll, wenn man gerne in Norditalien ist. Mantua steht so ein bisschen im Schatten von Verona, weil Verona ist ja nicht so weit weg, 40 Kilometer in etwa entfernt. Tatsächlich, gebäudetechnisch, was man hier architektonisch sehen kann, ist meiner Meinung nach deutlich mehr als in Verona. Diese Stadt muss sich überhaupt nicht verstecken. Wir haben sogar jetzt ganz zum Schluss, wo wir unsere Podcast-Folge vollends zu Ende sprechen, auch noch das Glockenspiel von der großen Kirche aus den drei verschiedenen Baustilen gehört. Und auch das war ziemlich einmalig. Hier treffen sich jetzt auch langsam aber sicher immer mehr die Einheimischen zum Aperitivo, ein bisschen durchzogen mit Touristen. Ja, es ist touristisch, aber nicht zu sehr, nicht so sehr wie Verona. Und deshalb finde ich, ist Mantua ein absoluter Geheimtipp. Und was ich total genial fand, war, wie die Stadt das organisiert, dass die Touristenströme, die hierher kommen, eben gechillt in die Stadt kommen und auch wieder herauskommen. Da haben die sich was wirklich Tolles einfallen lassen.
Genau, Tina. Und jetzt, finde ich, sollten wir unseren Aperitivo noch zu Ende genießen und uns dann langsam aufs Abendessen in unserer Unterkunft freuen. Mach's gut, viel Spaß beim Genießen. Ciao, ciao.
Ciao, arrivederci.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.